her. Da haben wir Urlaub in Norwegen gemacht als Familie, haben eine schöne Wanderung gemacht durch die Berge im Hochland. Und auf einmal sehen wir am Horizont, kommt wie so eine riesige Lawine den Hang runter. Und es war noch weit weg, bis wir gecheckt haben, das waren alles Schafe. Also es waren so an die 2000 Schafe, die die Hirten zusammengetrieben hatten und die in unsere Richtung geströmt kamen. Da wird es einem schon ein bisschen anders. Aber die ersten Schafe, die rauschten dann an uns vorbei und dann kamen auch schon die ersten Begleiter. Wir standen in so einem Weg und da haben die Hirten gesagt, wir sollen doch bitte in diesem Weg stehen bleiben, weil die Schafe ständig nach rechts und links falsch abbiegen und irgendwie verstreuen sie sich ständig. Also sie hatten alle Hände voll zu tun, diese Herde zusammenzuhalten. Und da dachte ich, ja genau, das ist auch irgendwie ein bisschen lustig anzusehen gewesen. Ich habe dann auch mal drauf geachtet, da gab es Schafe, die sind einfach mal eben schnell, ganz unauffällig, haben die sich in die Büsche geschlagen, um da ein Päuschen einzulegen oder um was zu fressen. Die mussten auch wieder rausgetrieben werden, damit sie in das sichere Tal kommen, weil es war schon spät im Jahr und das war quasi der norwegische Almabtrieb. Mich hat das total erinnert, diese ganzen Ausreißer und Abbieger und auch die Trödler, die ungestört fressen wollten unterwegs, an ein Gleichnis von Jesus, an dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und daran, wie sehr Schafe eigentlich dazu neigen, den Anschluss zu verpassen. Ich lese mal Lukas 15 ab Vers 1 nach der Neues Leben Bibelübersetzung, die wollen wir jetzt in Zukunft für den biblischen Unterricht benutzen. Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er, also Jesus, sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Deshalb erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis: Wenn jemand 100 Schafe hätte und eins würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Das ist sicher eins der bekanntesten Gleichnisse, was Jesus erzählt hat. Mit der Herde ist hier aber weniger eine spätere weltweite Gemeinde gemeint, sondern eher das jüdische Volk, zu dem nun sein Messias gekommen ist. Schon im Alten Testament war es ja so, dass Gott sich häufig mit einem Hirten verglichen hat und sein Volk Israel mit einer Herde. Sehr eindrücklich zum Beispiel in Hesekiel Kapitel 34. Dort beklagt Gott die schlechten Leiter als schlechte Hirten Israels, die sich lieber selbst versorgen und sich um sich selbst statt um das Volk kümmern. Und ihnen lässt Gott sagen, mit diesem Bild, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren. Und es ist ganz klar, dass Jesus diese Bibelstelle im Blick hat, als er sein Gleichnis erzählt. Er knüpft daran an, weil die Herde Israel war zu seiner Zeit grob vernachlässigt von seinen geistlichen Leitern und Anführern. Viele sind in der Folge ganz abgeirrt wie die Zöllner oder sie sind in einem religiösen Formalismus stecken geblieben wie die Pharisäer. Jesus stellt also mit diesem Gleichnis nochmal fest, wie sehr es nötig war, dass er kommt, dass er in diese Welt kommt, in die Welt der verlorenen Schafe Israels und dann auch darüber hinaus in die ganze Welt der verlorenen Schafe weltweit, um sie zu suchen und zu weiden. Und er stellt auch so ein bisschen indirekt fest, dass die eigentlichen Hirten, die Schriftgelehrten und Pharisäer, schwer versagt haben, weil seine Ansprache zielt ja eigentlich für beide Gruppen. Sie zielt sowohl auf die Zöllner und Sünder, genauso wie auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, in Klammern, die auch Sünder sind. Und Jesus möchte sie zur Umkehr zu Gott bewegen. Aber nur die Gruppe der Zöllner und Sünder scheint das begriffen zu haben, dass Jesus tatsächlich als Messias gekommen ist, um sie zu retten. Vers 1 nochmal, oft kamen Steuereintreiber, Luther übersetzt das mit Zöllner, und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Das finde ich schon erstaunlich, dass diese Leute gekommen sind, um Jesus zuzuhören, um zu hören, was hat er zu sagen, was für eine Botschaft ist das. Das waren Leute, die genau wussten, dass sie es ziemlich verbockt hatten in ihrem Leben und dass sie ohne Gottes Gnade nicht mehr weiterkamen. Leute, die vom rechten Weg abgekommen waren und die sich hoffnungslos verrannt hatten, eben wie verirrte Schafe. Und die sind nicht zu Jesus gekommen, erstaunlicherweise wie viele andere, um körperlich heil zu werden, sondern um an ihrer Seele heil zu werden, um die Verbindung zu Gott wieder zu bekommen, die sie noch gar nicht hatten oder die sie verloren hatten. Und die Steuereintreiber, die gehörten hier zu den besonders Bedürftigen, abgeschrieben in der Gesellschaft, Gebietszöllner, die ausgerechnet für die verhassten Besatzer, die Römer, das Geld eintrieben und das auch noch als Juden. Und irgendwie galt dieser Job sowieso schon als unehrenhaft und dann haben sie noch eins draufgepackt und haben mit illegalen Aufschlägen ihr Gehalt aufgebessert. Betrug auf Kosten anderer. Das war in dieser Branche üblich. Und jetzt wollen viele ganz offensichtlich raus aus diesem alten Leben, aus diesem korrupten System. Und ich glaube, so geht es auch heute vielen, die eigentlich eine Sehnsucht danach haben, dass sich in ihrem Leben etwas radikal ändert. Andreas, ich musste vorhin denken, unsere Tochter war auch in Köln, die hat es auch beschrieben, gerade auch solche Leute, die sich komplett verrannt haben, die haben vielleicht auch ganz heimlich eine große Sehnsucht danach, dass sich bei ihnen was radikal ändert. Und so waren es damals die Zöllner und Sünder. Zu ihnen kommt Jesus und er lehrt sie, dass sie als Verirrte trotzdem geliebte Schafe Gottes sind, dass sie zu Gott zurückfinden dürfen durch Jesus, der ihnen ihre Sündenlast nimmt, wenn sie bereuen, wie sie bisher gelebt haben, wenn sie umkehren und sich an ihn halten. Und mancher hört von Jesus zum ersten Mal, dass Gott niemanden wegen seiner Sünden abgeschrieben hat. Es gibt die Möglichkeit, das alte Leben abzugehen und neu anzufangen. Und das war, glaube ich, für diese Steuereintreiber, für diese Zöllner, eine unfassbar frohe Botschaft. Eine unfassbare Erleichterung, dass es Vergebung ihrer Schuld gibt. Und das ist ja heute leider fast kein Thema mehr, weil jeder versucht, sich selbst zu rechtfertigen und denkt, naja, also das wäre ja für mich nicht nötig gewesen. Aber diese Leute haben es begriffen, weil sie ganz unten angekommen waren. Sie wussten, dass sie Rettung brauchen. Und da stehen diese Steuereintreiber quasi Pate für die vielen anderen Leute, die anfangen, sich ihrer Schuld vor Gott bewusst zu werden. Und insofern gilt das Gleichnis dann doch nicht nur den verlorenen Schafen Israels, sondern allen Menschen, die bisher auf irgendeine Art und Weise von oder vor Gott weggelaufen sind. Damals vor allem Juden, die trotz ihrer Abstammung mit Gott wenig am Hut hatten. Und vielleicht heute auch sogenannte Christen, die es nur auf dem Papier sind. Oder einfach nur immer schon irgendwie dabei waren, aber nicht wissen warum. Jesus sucht genau auch solche Verlorenen. Er will sie zurück zu Gott bringen. Dafür wurde er Mensch. Und die Zöllner haben, diese Steuereintreiber, haben es Jesus abgespürt, dass er sie liebt, dass er sie zurückholen will, dass er an ihnen wirklich interessiert ist. Und das hat er auch ganz praktisch dadurch gezeigt, dass er mit ihnen zusammen gegessen hat. Er hat sich mit denen an den Tisch gesetzt, oder besser gesagt gelegt damals. Jesus hat sich nicht gescheut, mit dem Abschaum der Gesellschaft Tischgemeinschaft zu haben. Nicht, weil er genauso schlimm war wie die anderen, sozusagen eine Solidarität der Versager, sondern er hat sich mitten reinbegeben, weil er wusste, dass er sie aus diesem Schlamassel rausholen konnte und das auch wollte. Aber klar, es war mal wieder typisch, die Superfrommen haben das sehr argwöhnisch zur Kenntnis genommen und beobachtet. Statt sich selbst zu hinterfragen, haben sie an Jesus rumgenörgelt, nach dem Motto, wie kann der bloß? Der muss doch wissen, dass sich der Umgang mit ganz offensichtlich total gottlosen Leuten nicht gehört. Vers 2, die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum eigentlich? Also warum regen die sich so auf? Warum regt sich jemand darüber auf, dass Jesus auf Leute zugeht, die keinen guten Ruf haben? Und ihr könnt jetzt mal für euch überlegen, wer sind eurer Meinung nach Leute, die einen schlechten Ruf haben? Könnt ihr euch da so ein bisschen reinversetzen? Warum könnte oder soll der Umgang mit diesen Leuten schlecht sein? Was spricht dagegen, mit solchen Leuten das Gespräch zu suchen, auch mit den sogenannten Randgruppen? Also es ist schon irgendwie verständlich, wenn einem das Umfeld dieser Leute fremd ist oder man schlicht Angst vor ihnen hat, weil man sie für gefährlich hält. Auch solche gibt es ja. Ich habe auch manchmal Angst vor Versicherungsvertretern, weil ich genau weiß, dass sie mich wieder irgendwie rumkriegen. Also das wäre ja schon ein Grund, ja, sie zu meiden. Aber ich muss mich schon hinterfragen, ob es nicht vielleicht an meinen eigenen Vorurteilen liegt, die ich bloß von anderen übernommen habe, warum ich eine gewisse Scheu habe, mit anderen, mir fremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht befürchte ich ja auch, verführt zu werden. Man sagt doch, schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Da ist ja auch was dran. Aber das geht doch nur, wenn ich selbst keinen festen Standpunkt habe und in meinen Überzeugungen schwanke. Wenn ich als Christ den Umgang mit schwierigen Typen scheue, dann liegt es vielleicht gar nicht an den schwierigen Typen, sondern es liegt vielleicht an meiner eigenen Unsicherheit. Und Jesus war im Umgang mit anderen Menschen nie unsicher, egal mit wem er es zu tun hatte. Der hatte die ganze Palette vor sich, vom tiefsten Punkt in der Gesellschaft bis zu den angeblich ganz Großen in Israel. Jesus war hier nie unsicher. Und auch uns ist es ja im Grunde nahegelegt, den Umgang mit anderen Menschen zu suchen. Und wenn ich den Umgang mit Nichtchristen scheue, wie sollen sie dann von Jesus erfahren? Dazu kommt ja auch noch, dass ich mir im Klaren sein muss, wir haben es auch heute beim Abendmahl sehr deutlich gehört und gesagt, wir sind doch selbst Sünder, die Rettung nötig haben. Was hebt uns eigentlich von den anderen ab? Nichts. Im Prinzip erstmal gar nichts. Jesus stellt das mal ganz nebenbei als Pauschalzustand aller Menschen fest und sagt dann mal, ihr, die ihr böse seid, buff. Ja, also ihr alle. Aus Gottes Sicht gilt das ohne Ausnahme. Auch Paulus ist im Römerbrief genauso drastisch. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Jedenfalls nicht genug, um vor Gott gerecht dastehen zu können. Und hier braucht niemand verächtlich auf andere herabzusehen. Wir sind alle Zöllner und Sünder. Ob damals als Samariter oder Pharisäer, ob als Hure oder hoher Priester oder heute vielleicht als Knastbruder, als Pastor, als Krankenschwester, als Bundeskanzler oder vielleicht auch als meistens und nicht immer ehrlicher Handwerker. Also eigentlich hätte sich Jesus wegen seiner Heiligkeit vor uns allen abwenden müssen. Er hätte Scheu haben müssen, Umgang mit uns zu haben, so wie die Pharisäer eine Scheu hatten, sich mit den Sündern zusammenzutun oder mit den ihrer Meinung nach schlimmeren Leuten. Aber Jesus wendet sich der ganzen verdorbenen Welt zu und will uns aus der Verlorenheit retten. Den Vers kennt ihr wahrscheinlich alle, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und jetzt meinen ausgerechnet die arroganten Pharisäer und Schriftgelehrten, Jesus darüber belehren zu müssen, mit wem er Umgang haben sollte und mit wem besser nicht. Ich finde das so erleichternd und so gut, dass Jesus im Unterschied zu uns keinen Unterschied beim Wert eines Menschen macht, wenn er ihm begegnet. Und er sucht selbst nach dem total verirrtesten Schaf. Er sucht bis zuletzt nach dem Verlorenen. Und das scheinen mir hier nicht die Steuereintreiber zu sein, sondern vielmehr die Pharisäer und Schriftgelehrten. Weil, wenn man genau hinschaut, dann ist das Gleichnis Jesu ja vor allem an sie gerichtet. Denn sie brauchen genau den zu ihrer eigenen Rettung, den sie von der Rettung anderer abhalten wollen. Vers 3, deshalb erzählte Jesus ihnen, also den Nörglern, folgendes Gleichnis. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eins würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Ihr merkt vielleicht, dass da auch eine starke Übertreibung drin steckt. Die regt uns auch so ein bisschen auf. Ja, denkt, das ist doch absurd. Ja, das ist ja fahrlässig. Du kannst doch nicht die ganzen Schafe im Stich lassen, bloß um eins zu retten. Ja, da geht es aber gar nicht drum. Dass sich Schafe verlaufen können, das ist der Punkt. Und das für jeden, der Schafe hält. Aber ich glaube auch, dass es genug Hirten gibt, die sagen, wegen einem Schaf mache ich nicht so ein Tralala, ja, dann ist es halt weg. Entweder wird es gefressen oder es kommt wieder oder es meldet sich einer. Das Entscheidende ist hier der Hirte da, der nach diesem einen einzigen Schaf noch sucht. Weil Jesus klar ist, was es bedeutet, verloren zu sein. Weil es für ihn klar ist, was es heißt, den Anschluss an Gott verloren zu haben. Und deswegen lenkt Jesus im Gleichnis den Blick auf das eine konkrete verirrte Schaf. Und zwar damit sich jeder fragt, könnte ich das sein? Bin ich vielleicht das Schaf? Und das sollten sich gerade die Schriftgelehrten und Pharisäer zuerst fragen. Obwohl sie sich im Beispiel Jesu natürlich, vermute ich mal ganz stark, sofort bei den 99 eingeordnet haben. Ja, das sind wir, die Gerechten, wir sind ja sowieso nie abgeirrt. Aber Vorsicht, das Typische an einem verirrten Schaf ist ja, dass es erstmal gar nicht selber merkt, wie sehr es sich verirrt hat oder dass es zurückgeblieben ist. Das habe ich bei denen in Norwegen auch gedacht. Da gab es so ein paar im tiefsten Gestrüpp, die haben da vor sich hingemümmelt und die Herde ist an ihnen vorbeigerauscht. Wenn der Hirte das nicht gesehen hätte, wären die zurückgeblieben. Und ohne Hirten und Herde fühlt sich's auch erstmal erstaunlich lange frei und man fühlt sich auch vor allem im Recht und sehr selbstständig als Schaf. Tatsache ist aber, dass es in den lebenswichtigen Situationen tragisch ist, wenn man den Anschluss verliert oder verloren hat, zurückgeblieben in einer lebensfeindlichen Wildnis. Und da wählt Jesus ein extra dramatisches Bild, auch mit einer gewissen Übertreibung. Ein verirrtes Schaf wird, wenn es in so einer Gegend zurückbleibt, unweigerlich elend zugrunde gehen. Kaum Wasser, fast nichts zu fressen. Und dazu auch noch Raubtieren schutzlos ausgeliefert. Es ist verloren. Was das Schaf in Jesu Beispiel rettet, ist interessanterweise nicht seine große Schafseinsicht. So nach dem Motto, huch, wo sind die anderen? Ja, wo ist der Hirte? Hilfe. Das Schaf hat überhaupt keine Einsicht. Und es ist auch nicht sein Spürsinn, mit dem es selbst wieder zurückfindet. Der Hirte ist der Entscheidende. Ihm fällt auf, dass das Schaf fehlt und er macht sich auf den Weg und sucht und findet es. Und dazu muss es ein Hirte sein, dem das überhaupt erstmal auffällt. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich 100 Schafe hätte, bei den 1000 oder über 1000 in Norwegen, wäre ich hoffnungslos verloren, aber selbst bei 100, keine Ahnung, ob da eins fehlt. Ja, ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wo hier so eine Herde ist, aber also ich müsste die alle nummerieren und abscannen, keine Ahnung, da würde ich es vielleicht merken. Aber der Hirte hier weiß um jedes einzelne Schaf, er kennt es, er ist der Schöpfer. Er weiß, wer der einzelne Mensch ist und deswegen weiß er auch, wenn ihm einer fehlt. Der Hirte ist einer, dem es auffällt, wenn auch nur eins von 100 fehlt. Und damit macht Jesus deutlich, Da geht es ihm nicht jetzt um die Rechnerei, sondern dass ihm kein Mensch egal ist. Ihm fällt jeder auf, der ohne ihn verloren ist, ob das eins von 100 oder einer von 8 Milliarden ist. So ist Gott, so ist Jesus, so ist der achtsame Hirte. Er macht sich auf die Suche und das, obwohl das einzelne Schaf wahrscheinlich noch gar nicht registriert hat, dass es sich gerade heftig verfranzt hat. Und schon gar nicht, dass es damit in Lebensgefahr schwebt, wenn es nicht gefunden und zurückgeholt wird. Ein erster wunderschöner und tröstlicher Aspekt in diesem Gleichnis ist auch oder ist genau das, dass das Schaf nicht tun muss, was es nicht tun kann. Es kann nicht alleine zurückfinden. Es braucht den Hirten, der es zurückholt. Es muss vom Hirten gesucht und gefunden werden. Und wenn du zu Gott finden darfst, dann liegt es vor allen Dingen daran, dass Jesus dich gesucht hat. Und dass du dich nicht vor ihm versteckst, wenn er vor deiner Hecke steht. An die Pharisäer von damals gerichtet, die Pharisäer, denkt mal drüber nach. Ja, das scheint Jesus hier auch ganz klar im Blick zu haben. Und dann zieht Jesus von der Fähigkeit der Schafe noch mehr ab. Das Schaf kann nicht mal mehr laufen. Es muss getragen werden, weil es hilfloser ist, als es gedacht hat. Und weil sich nur der Hirte darüber im Klaren ist, aus welcher Gefahr er sein Schaf eigentlich gerettet hat und wie vollständig diese Rettung ist, erzählt Jesus hier erstaunlicherweise nichts von der Freude des Schafes, als es gefunden wird, sondern von der Freude beim Hirten. Das ist mir irgendwie aufgefallen. Ja, da könnt ihr auch stehen, hurra, das Schaf springt im Gebüsch herum und sagt, juhu, mein Hirte hat mich gefunden. Nein, keine Rede ist davon, sondern der Fokus geht auf die Freude beim Hirten. Und dann würde es voller Freude, er würde es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Das ist wieder so eine schöne Übertreibung. Ja. Das ist ja komplett, denkt man, aus dem Ruder gelaufene Freude über so ein Schäfchen. Ja. Also deswegen machst du doch nicht so ein Fest. Aber das will Jesus eben klar machen. Eben doch, wegen einem einzigen Menschen ist im Himmel ein riesiges Fest. Und das war ja überhaupt der Grund, warum er in die Welt gekommen ist, um solche Menschen zu suchen und wiederzufinden. Als Hirte sucht er, bis er sie findet, und er freut sich tierisch, wenn er sie heim zu den anderen tragen kann. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über die 99 anderen, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Wenn ein Mensch durch Jesus wieder zu Gott zurückgebracht wird, gibt es im Himmel keine größere Freude. Und jedes Mal ein himmlisches Fest. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und eine riesige Engelschar, die freuen sich mit unvorstellbarer Freude. Und wir Schafe, wir begreifen wahrscheinlich gar nicht dabei oder den Umfang, was es bedeutet, vor Tod und Hölle gerettet zu sein. Aber wie in vielen Gleichnissen muss man auch hier aufpassen, dass man sich in der Auslegung jetzt nicht im Detail verliert, sondern diesen wesentlichen Gedanken erfasst. Hier geht es nicht um ein mathematisches Verhältnis zwischen Gerechten und Verlorenen. Es geht auch nicht um die Frage, gibt es Menschen, die nie vom rechten Weg abgeirrt sind? Dass es die grundsätzlich nicht gibt, wird uns an anderer Stelle ja deutlich genug gesagt. Wir sollen auch nicht überlegen, ob jetzt die 99 Schafe und ihre Sicherheit gefährdet ist, ob die jetzt nicht versorgt sind, weil der Hirte woanders unterwegs ist, weil der sich um ein Einzelnes kümmern muss. Das ist nicht der Vergleichspunkt. Die geretteten Schafe sind safe. Ja, keine Sorge. Mit dem Verhältnis 99:1 macht Jesus nur überdeutlich, was seine eigene messianische Mission ist. Verlorene suchen und retten. Und da ist ihm jeder Einzelne die Suche wert. Und es muss auch uns darum gehen, um diese Suche, dass die Suche es wert ist, dass wir uns hier mit einklinken und nicht über Jesus wundern, mit wem er Umgang pflegt, sondern mitsuchen. Das ist die Devise. Jesus scheut sich jedenfalls nicht, sich dazu mitten unter die größten Abweichler in der Gesellschaft zu mischen. Weil jeder, der tief abgestürzt ist, vielleicht auch schneller begreift, warum er Rettung braucht. Jedenfalls die Zöllner und Sünder zur Zeit Jesu gehörten zu denen, die das ganz schnell kapiert hatten. Soweit auch so klar, aber denen, die sich ihrer eigenen Gerechtigkeit sicher sind, gibt Jesus auch noch was mit auf den Weg und vor allem denen. Jeder Hörer, der seine Rede hört, muss sich die Frage stellen, bin ich wirklich einer von den 99 Gerechten? Und wenn ja, warum? Was ist der Grund, weshalb ich mich dazu zähle? Oder bin ich doch ein verirrtes Schaf, nach dem Jesus immer noch suchen muss? Kann es sein, dass ich mich selbst für gerecht genug halte, dass ich meine, ohne Jesus klarzukommen? Dass ich vielleicht auch heimlich denke, ich brauche eigentlich keine Vergebung, ich bin doch ein guter Mensch? Und dann ist grundsätzliches Umdenken gefragt, wie bei den Pharisäern. Damit ich nicht andere als Sünder bedauere und selber verirrt in der Wüste zurückbleibe. Nur wenn ich einsehe, dass ich von Natur aus gar kein Gerechter, sondern ein Zöllner bin, werde ich auch von Jesus gesucht und gefunden werden können. Und wenn er mich findet, dann wird meine Freude, die ich hoffentlich darüber habe, noch größer werden, wenn ich weiß, dass sich der ganze Himmel mitfreut, weil ich den Anschluss wiedergefunden habe und endgültig bei Gott angekommen bin. Und diese Freude muss ich bei mir auch einstellen, wenn andere Menschen zu Jesus gefunden haben. Wenn ich weiß, dass der ganze Himmel sich freut, dann muss ich mich doch erst recht freuen. Und das ist vielleicht auch eine Motivation für uns, anderen von Jesus zu erzählen, weil wir wissen, das löst Freude bei Gott im Himmel aus. Das ist ein Grund zur riesigen Freude. Durch Jesus und nicht durch mich selbst werde ich gerecht, und das ist die frohe Botschaft, die Menschen zurückholt. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr, wir sind immer wieder erstaunt, dass du dir so viel Mühe machst mit einzelnen Menschen und auch mit uns selbst. Danke, Herr, dass du dich auf den Weg in die Welt gemacht hast und dann auch auf den Weg zu jedem Einzelnen. Bewahre uns davor, dass wir Menschen in unserem Umfeld da ganz aus dem Blick verlieren und denken, sie sind sowieso nicht wert. Vielleicht auch wie diese Gegendemonstranten auf dem Marsch fürs Leben. Herr, du siehst, dass wir auch manchmal dazu neigen, Menschen einfach abzuschreiben als hoffnungslose Fälle. Aber genau die willst du finden. Hilf du uns dabei, dass wir das immer mit deinen Augen sehen und uns von dir auch zeigen lassen, wo wir gefragt sind, dich zu bezeugen und zu bekennen, das andere zurück zu dir finden. Amen.